Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Ich bin Margarete Wohlan und das ist mein Thema. Der Krieg in der Ostukraine. Er ist momentan aus zwei Gründen topaktuell. Zum einen, weil es einen erneuten Versuch gibt, ihn zu beenden. Die französisch-deutschen Vermittlungen haben offenbar die Ukraine und Russland dazu gebracht, weitere Schritte im Friedensprozess zu unternehmen. Der ukrainische Präsident Selenskyj wurde dafür im eigenen Land sofort kritisiert, weil er Russland gegenüber zu große Zugeständnisse mache. Aber auch Olga Barisowa aus unserer Reportage, die Sie später hören werden, glaubt nicht an den Frieden. Und damit spricht sie für alle, die dort beiderseits der Frontlinie leben.
Wir warten nicht darauf, dass die Ukraine zurückkehrt. Nein. Es gibt Menschen, die haben in diesem sinnlosen Krieg alles verloren. Die können nicht einfach sagen, okay, jetzt reißen wir uns mal zusammen und sind wieder eine Ukraine. Niemals, auch nicht in der nachfolgenden Generation, wird das jemand verzeihen.
Es gibt aber auch noch einen zweiten Grund dafür, dass der Krieg in der Ostukraine momentan topaktuell ist. Er spielt eine Rolle in dem Telefonat zwischen dem US-Präsidenten Trump und dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj, das seit knapp 3 Wochen die Medien und die Politik beherrscht. Darüber, wie sich dieses Telefongespräch in und für die USA auswirken kann, wird viel berichtet. Was es für den Präsidenten Selenskyj und die Ukraine bedeutet, kaum. Ich bin verbunden mit unserem Korrespondenten Florian Kellermann in Warschau. Er ist auch zuständig für die Ukraine. Hallo.
Hallo nach Berlin.
Herr Kellermann, ein junger, unerfahrener Politiker, erst seit kurzem Präsident der Ukraine, telefoniert mit einem der weltweit wichtigsten Männer. Dieser gratuliert ihm zur Wahl, erzählt, was für ein toller Mann er sei und dass die Ukraine für die US-Regierung ein sehr wichtiges Land sei. Und Selenskyj antwortet folgendermaßen. Ich habe es aus dem Protokoll des Telefongesprächs übersetzt.
Es ist ein großartiger Erfolg, für den wir viel und hart gearbeitet haben. Aber ich muss auch zugeben, dass ich von Ihnen gelernt habe. Wir haben viele neue Leute ins Parlament geholt, nicht die alten, typischen Politiker, weil wir ein neues Format des Regierens wollen, einen neuen Regierungstyp. Und da sind Sie ein großartiger Lehrer für uns.
Helfen Sie uns, Herr Kellermann. Wie kann man das deuten? Ist das normale Diplomatie?
Ja, wir bekommen ja sehr selten Mitschnitte und Mitschriften von solchen diplomatischen Telefongesprächen, aber man kann, denke ich, schon sagen, dass sich Selenskyj hier ein bisschen tollpatschig verhalten hat. Was er versucht ist, dem US-Präsidenten Donald Trump so viel Honig ums Maul zu schmieren, wie nur irgendwie möglich. Zum einen, um ihm zu gefallen und zum anderen wohl auch, um die brisanten Themen, die Trump ja dann danach ansprechen wird, eben ein bisschen zu umgehen. Vielleicht hat er gehofft, dass er dadurch das auch verhindern kann. Er ist hier sehr unterwürfig gegenüber Trump. Das ist die Strategie, die er gewählt hat. Trump ist kein leichter Gesprächspartner, ganz klar. Da haben sich schon viele die Zähne ausgebissen und hat eben diese ein bisschen tollpatschige, aber ich denke aus seiner Sicht als unerfahrener Präsident verständliche Strategie gewählt.
Herr Kellermann, Sie haben es kurz erwähnt, Trump setzt dann das Telefonat fort und setzt wie beiläufig, aber auch unmissverständlich Selenskyj unter Druck. Er soll ihm dabei helfen, Hinweise gegen seinen möglichen demokratischen Konkurrenten Joe Biden zu finden. Und Selenskyj sagt zu. Hat er sich da von Trump über den Tisch ziehen lassen?
Es war ja so, dass er tatsächlich nichts getan hat nach diesem Telefongespräch. Also es sind ja 2 Monate vergangen, bis der Skandal dann ausgebrochen ist und die Ukraine hat keine neuen Ermittlungen in der Sache des Sohns von Joe Biden unternommen. Selenskyj hat also quasi etwas versprochen, um hier seine Ruhe zu haben und hat dann danach erstmal nichts getan. Trotzdem ist das Ganze natürlich ein bisschen ungünstig für ihn gelaufen, denn das, was er sagt, ist eben etwas, was ihn ein bisschen zwischen die Lager bringt in den USA. Es ist was, was bei den Demokraten in den USA nicht besonders gut angekommen sein dürfte. Und das ist immer schlecht für die Ukraine, denn sie muss sich mit beiden großen Parteien dort gutstellen. Sie braucht die Unterstützung von den Republikanern und von den Demokraten.
Weil Sie das erwähnen, wie wichtig ist denn die USA für die Ukraine?
Ja, sie ist ja, sagen wir mal, der Sicherheitsgarant schlechthin. Die Ukraine ist bedroht von Russland. Russland hat die Krim annektiert. Russland hat den Krieg im Donetsk-Becken angefangen. Und die USA sind eben traditionell der große Gegenspieler Russlands. Wenn sich Trump mit Putin gegen die Ukraine vereinen würde, was man ja befürchten konnte zeitweise, dann wäre das natürlich für Kiew sehr schlecht. Und deswegen ist die Unterstützung der USA auch schon rein symbolisch sehr wichtig. Außerdem hat Washington als erstes großes Land eben auch moderne Waffensysteme an die Ukraine geliefert, zuerst 2018. Und jetzt ist das nochmal beschlossen worden, dass also weitere Raketensysteme sind, das geliefert werden.
Wenn die USA so wichtig ist, kann man dann Zelensky in seinem eigenen Land verzeihen, dass er sich so verhalten hat, wie er sich verhalten hat gegenüber Trump im Telefonat? Andersherum, wie sieht man seine Rolle in diesem Telefongespräch in der Ukraine, also seine Wähler und seine Gegner?
Ja, er ist natürlich von seinen Gegnern dafür kritisiert worden, dass er sich hier so undiplomatisch ausgedrückt hat. Allerdings hat es ihm jetzt keinen großen Schaden bei seinen Unterstützern eingebracht. Ich denke, die haben verstanden, dass er in einer sehr schwierigen Rolle war, als er vom mächtigsten Mann der Welt hier unter Druck gesetzt worden ist. Geschadet hat das Ganze der Ukraine trotzdem weniger, glaube ich, innenpolitisch, sondern eben für das Ansehen der Ukraine in der Welt. Denn sie ist jetzt eben wieder mit einem Skandal in Verbindung gebracht worden. Sie steht da als ein Land, aus dem immer irgendwie dunkle Geschichten hochkommen, mit denen andere Politiker dann arbeiten können, mit denen sie ihr Süppchen kochen können. Und daran ist die Ukraine teilweise selbst schuld, teilweise aber auch nicht, weil jetzt hier eben Trump derjenige ist, der hier sie aufgefordert hat, nach Schmutz zu suchen, in Anführungszeichen, gegen seinen politischen Konkurrenten.
Herr Klammann, ich komme noch mal ganz zurück auf die Unterstützung der USA im Verteidigungsbereich. Sie nannten den Krieg in der Ostukraine dabei. Es gibt jetzt einen neuen Vorstoß, den Krieg in der Ostukraine zu beenden. Die sogenannte Steinmeier-Formel aus dem Jahr 2016. Sie soll Frieden bringen. Also diese Steinmeier-Formel, die besagt, in den besetzten Gebieten sollen Wahlen abgehalten werden im Einklang mit der ukrainischen Verfassung und danach sollen diese Gebiete einen Sonderstatus erhalten. Vorher aber muss die OSZE die Wahlen als frei und fair anerkennen. Also viele Wenn und Aber. Wenn das schon 2016 nicht geklappt hat, warum sollte es 2019 klappen? Nur wegen Zelensky?
Ja, ich bin tatsächlich auch weiterhin skeptisch, dass das klappt, denn im Grunde hat sich die Lage nicht geändert. Im Grunde ist es immer noch so, dass eben Russland möchte, dass die Separatisten in diesen Gebieten in der Ostukraine quasi sanktioniert, legitimisiert werden durch diese Kommunalwahlen und dann eben starken Einfluss bekommen in der ukrainischen Innenpolitik. Und Moskau kann über sie dann eben die Ukraine mit beeinflussen. Und genau das möchte die Ukraine eben verhindern. Sie möchte, dass es dort zwar Wahlen gibt, aber dann erst dann, wenn diese Separatisten weg sind. Warum es jetzt trotzdem zu diesen Friedensgesprächen kommt, ich denke, dass Moskau eine Chance sieht, mit Zelensky anders zu verhandeln, als sie es mit seinem Vorgänger Petro Poroschenko machen konnten. Einfach deswegen, weil Zelensky sich auch selber unter Druck gesetzt hat. Er hat gesagt, das ist für mich oberste Priorität, der Frieden im Donetsk-Becken. Und deswegen muss er auch in gewisser Weise liefern seinen Anhängern. Und da hofft Moskau wohl, dass er zu größeren Zugeständnissen bereit ist als sein Vorgänger Poroschenko.
Wir werden das weiter beobachten und abwarten. Soweit unser Korrespondent Florian Kellermann aus Warschau, zuständig auch für die Ukraine. Was die Menschen über einen möglichen Frieden sagen, die entlang der Frontlinie leben, also sowohl die im ukrainisch kontrollierten Staatsgebiet als auch die in der selbsternannten Volksrepublik Luhansk, das hat unsere Autorin Elisabeth Lehmann versucht herauszufinden. Und dabei hat sie eine sehr besondere Freundschaft kennengelernt.
Im Gogolpark der kleinen Stadt Severodonetsk haben sich etwa 20 Menschen versammelt und singen. Junge Mädchen in festlichen Kleidern mit kunstvoll geflochtenen Zöpfen, ältere Frauen, ein paar Männer und Kinder. Ein bunt gemischter Chor, geleitet von Olga Barisova. Severodonetsk liegt in der Ostukraine, etwa 100 Kilometer von der sogenannten Kontaktlinie entfernt. Der Grenze, an der das ukrainisch kontrollierte Staatsgebiet endet und die selbsternannte Volksrepublik Luhansk beginnt. Chorleiterin Olga Barisova kommt aus Luhansk, ist gerade für ein Musikprojekt in Severodonetsk. Sie hat ein offenes Singen angeboten für jeden, der Lust hatte.
Ich habe denen, die mitmachen wollten, sofort gesagt, ich bin aus Luhansk, damit es später keine Überraschungen gibt. Damit jeder entscheiden kann, will er mit mir arbeiten oder nicht.
Bravo,
Im Publikum steht auch Tatjana Plies. Es war ihre Idee, Olga nach Severodonetsk einzuladen. Die beiden sind eng befreundet. Früher, also vor dem Kriegsbeginn 2014, haben sie zusammen am Theater in Luhansk gearbeitet. Die beiden verbindet viel, die Musik, die Liebe zur ukrainischen Kultur. Nur wenn es um Politik geht, leben sie in zwei Welten, sagt Tatjana.
Wir unterhalten uns nicht über Politik, aber wir vermuten, dass wir unterschiedliche Auffassungen haben und wir akzeptieren das. Ich weiß, dass Sie oder alle, die dort geblieben sind, nicht schuld daran sind, dass es so gekommen ist.
Dass es so gekommen ist, dass ein tiefer Graben zwischen einstigen Nachbarn und Freunden besteht. Auf der einen Seite sind die, die in der selbsternannten Volksrepublik geblieben sind, so wie Olga, die sich mit den neuen Machthabern arrangiert hat, sogar bereit ist, einen russischen Pass zu beantragen, wenn nötig. Auf der anderen Seite sind Menschen wie Tatjana, die das neue System verabscheuen und nach Severodonetsk geflohen sind. Severodonetsk ist eine kleine Industriestadt, deren Geschichte untrennbar mit dem Chemiewerk Azot verbunden ist. Anfang der 1930er Jahre beschloss die kommunistische Partei, die Düngemittelfabrik hier im Donbass zu bauen. Die Stadt entstand für die Arbeiter. Besonders stolz sind die Menschen hier auf ihr Musikcollege, eines der besten in der Ukraine, wie sie erzählen. Marina Jaworska war hier einst Schülerin, dann Lehrerin, heute leitet sie das College. Sie teilt sich das Büro mit zwei Kolleginnen. Sie trinken löslichen Kaffee, reden gerade über das Chemiewerk Azot und wie anders die Zeiten damals doch waren.
Natascha, erinnerst du dich noch, wie viele Menschen da früher gearbeitet haben?
In der Sowjetunion waren es mehr als 10.000. Jetzt werden es noch so 1.000, 1.500 sein. Mehr sicher nicht. Die übrigen sind weg zum Arbeiten, nach Russland und so. Das professionelle Potenzial ist zerstreut.
Ja, das ist schlimm, dass die Jungen auswandern.
Marina Jaworska macht sich Sorgen um ihre Stadt. Seit dem Krieg sei alles anders. 2014 haben die Separatisten auch Severodonetsk besetzt, erinnert sich Jaworska.
Am Anfang dachten wir, das dauert so ein, zwei Tage und dann ist gut. Aber dann tauchten immer neue Leute auf, immer neue Grenzposten, an denen wir unsere Pässe zeigen mussten, wenn wir durchfahren wollten. Und das Schlimmste war, als dann aktiv gekämpft wurde. Es gab Gefechte, die ersten Opfer. Das war furchtbar.
Irgendwann habe die ukrainische Armee die Kontrolle über die Stadt wieder erlangt. Und dann kamen die Flüchtlinge aus Luhansk und den umliegenden Dörfern. Etwa 110.000 Einwohner hatte Severodonetsk vor dem Krieg. In den ersten Monaten des Konflikts registrierten sich zusätzlich 58.000 Vertriebene in der Stadt.
Anfangs haben die Einwohner von Severodonetsk die Menschen auch noch aufgenommen. Wir haben zum Beispiel in unserem Wohnheim Flüchtlinge aus Lysychansk beherbergt.
Marina Jaworska ist eine reflektierte Frau, sucht nach den richtigen Worten, versucht hinter jedem Geflüchteten das Einzelschicksal zu sehen. Doch die Stadt komme einfach an ihre Grenzen.
Die Menschen, die hierher gekommen sind, sind materiell in einer sehr schwierigen Situation. Zum Großteil sind sie bettelarm. Die Mieten sind sehr hoch bei uns. Sie geben ihr gesamtes Gehalt quasi für die Miete aus. In der Stadt gibt es jetzt mehr Arme. Und wie soll ich sagen, das sehen wir.
Unter denen, die damals in die Stadt kamen, war auch Tatjana Plies. Sie habe die Situation in ihrer Heimat Luhansk nicht mehr ausgehalten, die ständigen Gefechte. Irgendwann beschloss sie zu gehen.
Wir haben schnell unsere Sachen gepackt, dachten ja, dass wir nicht lange weg sein werden, haben uns in den Zug gesetzt, mein Mann, meine Tochter und ich, und sind nach Kiew gefahren. Und da sind wir dann ein ganzes Jahr geblieben, weil das Ganze einfach nicht aufhören wollte. Tja, und dann ist das Theater nach Severodonetsk umgezogen und ich bin hingegangen.
Der Saal des Luhansker Regionalen Akademischen Ukrainischen Musik- und Dramatheaters. Es hat seinen Namen behalten, auch wenn es seinen Sitz schon seit 5 Jahren nicht mehr in Luhansk hat. Tatjana Plies steht in einem geblümten Abendkleid auf der Bühne, begrüßt die Zuschauer im Saal. Sie moderiert regelmäßig Konzerte, heute eines der besonderen Art. Auf der Bühne sitzen Musiker aus Armenien, Deutschland, Russland, Georgien, der West- und der Ostukraine. Sie spielen erst seit wenigen Tagen gemeinsam, sind für ein internationales Musikprojekt nach Severodonetsk gekommen. Heute ist Premiere. Auch Olga Borisova ist im Saal. In den vergangenen Tagen hat sie das offene Singen geleitet. Nun sitzt sie in einer kleinen Kabine und ist für das Licht auf der Bühne verantwortlich, damit das Orchester optimal ausgeleuchtet wird. Borisova hat ein wenig gezögert, ob sie an dem Projekt teilnehmen soll. Sie ist vorsichtig, hat einem Interview nur unter der Bedingung zugestimmt, dass ihr Name geändert wird. Sie arbeitet in der Verwaltung in Luhansk. Wüssten ihre Kollegen, dass sie hier in Severodonetsk mit Exil-Luhanskern zusammenarbeitet? Sie hielten sie für eine Verräterin, sagt Borisova.
Ich habe niemandem gesagt, was ich hier mache. Vor allem in der Arbeit nicht. Manche bei uns haben sehr scharfe politische Ansichten, besonders die Chefs. Auch meine Familie hat mich nur mit Sorge fahren lassen.
Denn auch hier in Severodonetsk seien Menschen wie sie nicht bei allen willkommen. Menschen, die sich mit den neuen Machthabern in Luhansk arrangiert hätten.
Natürlich sind manche bei uns nicht zufrieden. Sie sind gezwungen, in diesem System zu leben, mit russischen Rubeln zu bezahlen. Ich habe auch welche in der Tasche. Sie sind gezwungen, russisches Fernsehen zu schauen. Es gibt aber auch die anderen, vor allem die Jungen. Die akzeptieren, dass es nun eben anders ist. Diese Generation lernt nun eben, ihre Kinder mehr in die russische Richtung zu erziehen. Jeder wählt das für sich.
Anfangs hätten die Behörden keine Löhne ausgezahlt. 8 Monate habe sie kein Geld bekommen und ihre Pelze verkauft. Aber sie habe nicht betteln müssen. In ihrer Stimme klingt Trotz mit. Sie weiß, dass viele ihrer Freunde das nicht nachvollziehen konnten. Auch Tatjana hadert mit Olgas Entscheidung.
Auf der einen Seite verstehe ich sie. Auf der anderen Seite denke ich, in Severodonetsk könnte sie Arbeit finden und bleiben. Ja klar, in Luhansk zahlen sie auch Löhne. Die Nebenkosten sind niedriger. Sie hat ihre eigene Wohnung. Ich miete hier eine Wohnung. Natürlich gibt es Vorteile. Jeder wählt das für sich.
Die beiden für ein Gespräch an einen Tisch zu bekommen, das ist nicht möglich. Sie wollen Freunde bleiben. Wenn sie wüssten, wie die andere über den Konflikt denkt, wäre es schwierig. Tatjana fährt nach wie vor regelmäßig nach Luhansk. Ihre Mutter sei eine Anhängerin des neuen Systems. Sie versuche Tatjana jedes Mal zu überreden, wieder zurückzukommen.
Ich sage dann immer, nein, Mama, solange die Situation hier so ist, wie sie ist, kann ich nicht zurückkommen. In den vergangenen Jahren tat mir das total weh zu sehen, was für eine Atmosphäre dort herrschte. Finster, aufgeregt, das hat man gespürt in der Stadt. Ich sage meiner Mutter, mir geht es hier in Severodonetsk gut. Ich habe kleine Erfolge, ich habe Projekte, alles okay hier.
Zurück im Theater. Das Licht auf der Bühne erlischt und beschließt den ersten Akt des Konzerts. Die Zuschauer strömen ins Foyer. Tatjana Plies und Olga Borisova mischen sich unter sie. Marina Jaworska steht bei ihnen. Einige ihrer Schüler vom Musikcollege spielen heute Abend im Orchester. Marina Jaworska weiß, dass Olga Borisova in Luhansk wohnt. Sie schätze sie als Mensch, sagt sie. Versucht, ihre Entscheidung zu verstehen.
Wenn jemand sagt, ihr hättet doch umziehen können, warum habt ihr das nicht gemacht? Dann versteht er einfach nicht, worum es geht. Viele haben ihre alten Eltern in Luhansk, die sie nicht alleine lassen konnten. Es gibt die, die bewusst zur Waffe gegriffen haben. Und es gibt einfach Opfer der ganzen Situation.
Ein Hinterhof eines Plattenbau-Karrees in Severodonetsk. Ein paar Kinder beschießen sich mit Plastikgewehren. Der echte Krieg ist im Stadtalltag mittlerweile wenig präsent. Kaum etwas wurde zerstört. Die Panzer der ukrainischen Armee haben sich in die Außenbezirke zurückgezogen. Ein weißer gepanzerter Jeep mit blauer Aufschrift biegt in den Hinterhof ein. Er ist vom Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen. Zwei Männer steigen aus, in der Hand schusssichere Westen und Helme. Da ist er wieder, der Krieg. Das UN-Flüchtlingshilfswerk hat seit 2014 ein sogenanntes Field Office hier in Severodonetsk. Oleksandra Litvinenko leitet es. Sie kommt gerade aus Stanica Luhanska, dem einzigen Grenzübergang, der nach Luhansk führt.
Die Brücke dort ist zerstört. Aber gemäß des Minsker Abkommens muss diese Brücke repariert werden. Im Moment ist es so, dass die Menschen, darunter viele Ältere und Behinderte, die 2,5 Kilometer zu Fuß gehen müssen, von der Bushaltestelle in Stanica Luhanska bis zum Checkpoint, über ein Gebiet also, das nicht von der ukrainischen Regierung kontrolliert wird.
Täglich quälen sich hunderte Menschen zu Fuß über die Trümmer dieser Brücke. Für Autos ist die Brücke gar nicht mehr befahrbar. Das UN-Flüchtlingswerk sei in Verhandlungen mit der ukrainischen Regierung, um den Menschen das Leben zu erleichtern. Immerhin gebe es kleine Fortschritte, sagt Litvinenko. Neulich habe der neue Präsident Volodymyr Zelensky Stanica Luhanska besucht und versprochen, einen Bus bis zur Grenze einzusetzen. Der fahre nun seit kurzem. Es ist Abend geworden in Severodonetsk. Das Konzert ist zu Ende, das Musikprojekt auch. Morgen reist Olga Borisova wieder nach Luhansk zurück. Sie läuft dann über die zerstörte Brücke an der Grenze und lebt wieder in einer anderen Welt.
Wir warten nicht darauf, dass die Ukraine zurückkehrt. Nein. Es gibt Menschen, die haben in diesem sinnlosen Krieg alles verloren. Die können nicht einfach sagen, okay, jetzt reißen wir uns mal zusammen und sind wieder eine Ukraine. Niemals, auch nicht in der nachfolgenden Generation, wird das jemand verzeihen.
Bevor Olga Severodonetsk verlässt, wollen die beiden Freundinnen das gelungene Konzert feiern, fahren mit dem Taxi durch die Nacht, halten vor einem Club. Dass Luhansk irgendwann wieder einmal Teil der Ukraine sein wird, daran glaubt auch Tatjana immer weniger.
Frieden heißt noch nicht Vergebung zwischen den Menschen. Erst wenn die Menschen lernen, sich gegenseitig zuzuhören, den Standpunkt des anderen zu respektieren, auch wenn man ihn nicht teilt, erst dann kann Versöhnung einsetzen. Aber im Moment ist das schwierig, denn es herrscht immer noch Krieg. Auf beiden Seiten sterben Menschen. Das sind starke Emotionen, ein Gefühl des Hasses, und es ist schwer zu vergeben.
Die Ukraine wie früher wird es nie wieder geben. Da sind sich Olga Borisova und Tatjana Plies einig. Ihre Freundschaft aber soll Bestand haben. Sie erheben die Gläser, umarmen sich und tanzen und schweigen über ihr Leben auf beiden Seiten der Front.
Soweit Elisabeth Lehmann über die Freundschaft von Olga und Tatjana und die angespannte Atmosphäre entlang der Frontlinie in der Ostukraine. Sie verheißt nichts Gutes für den erneuten Versuch, den Krieg dort zu beenden. Im Podcast morgen geht es um weltweit verfolgte Schriftsteller, die in Norwegen und Schweden Unterschlupf finden. Organisiert durch ICORN, das internationale Städtenetzwerk für verfolgte Künstler und Schriftsteller. Ich bin Margarete Wohlan. Machen Sie es gut.